Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei in uns lebendig. Amen. Liebe Gemeinde, stellen Sie sich für einen Moment vor, ich würde Sie bitten, einen Zettel und einen Stift in die Hand zu nehmen und das aufzuschreiben, was Sie am besten können, also Ihre Stärken. Und da sollten mindestens 5 bis 10 stehen, besser 20. Und bewahren Sie, wir können das jetzt ja nicht durchführen, aber machen Sie es zu Hause heute Nachmittag einmal und bewahren Sie diesen Zettel auf, falls Sie sich irgendwann mal irgendwo bewerben, brauchen Sie ihn. Zunächst stelle ich bei mir selbst fest, dass ich bereits nach spätestens 5 formulierten Stärken nicht mehr so richtig weiter wüsste. Und dann stellen Sie sich die Peinlichkeit vor, Sie müssten diese Ihre Stärken jemand anderem vorlesen, also sich öffnen. Leichter fällt es uns vermutlich zu sagen, worauf wir stolz sind, also zum Beispiel auf meine Kinder, auf meine Enkelkinder, die sind einfach toll. Zu mir fällt mir doch viel schneller ein, wie oft ich den eigenen Ansprüchen nicht gerecht werde. Ich merke dabei schnell, wir sind von dem Gedanken geprägt, bescheiden zu sein. Man lobt sich doch nicht selbst. Eigenlob stinkt, so heißt es. Die Kehrseite von dieser Bescheidenheit: wir verkaufen uns bei Bewerbungen unter Wert. Besonders Frauen verhandeln nachweislich schlechter, wenn es um Gehaltsforderungen geht. Ein Arbeitgeber hat aber ein berechtigtes Interesse daran, an ihrer Selbsteinschätzung. Und vermutlich fragt er sie, warum sie glauben, die richtige Kandidatin, der richtige Kandidat für die angebotene Stelle zu sein. Ich habe mich mehrfach für kirchliche Ämter beworben. Da musste ich sagen, was ich gut kann, welche Kenntnisse und Erfahrungen ich mitbringe und was ich erreichen will. Und warum ich der richtige Kandidat für dieses Amt bin. Ich musste meine potenziellen Wählerinnen und Wähler ja überzeugen. Nach meiner Erfahrung gilt das auch für die Kandidatur und Besetzung des künftigen Kirchengemeinderats. Nur da scheint es mir wichtig zu ermutigen. Für die Bereitschaft einer Kandidatur, gerade für Frauen, gehört aber auch: die Gemeindearbeit muss sich besser an die Lebenswelten von Frauen mit Kindern anpassen. Zoom-Treffen haben uns da ja auch neue Möglichkeiten erschlossen. Und zugleich brauchen wir Menschen, die besondere Talente und Fähigkeiten haben. Zu einer überzogenen Bescheidenheit gesellt sich aber auch das Gegenteil: die Kultur der Selbstdarstellung. Eine Marketingplattform wirbt so: nutzen Sie das Potenzial der Social Media. Wer ist der Stärkste, die Klügste, der Schönste, die Reichste? Wer hier nicht laut aufschreit, wird gar nicht wahrgenommen. Im Fernsehen läuft eine Talentshow neben und nach der anderen, in der Menschen versuchen, sich und ihre Fähigkeiten zu präsentieren, zu zeigen, wie toll sie sind. Sich rühmen, das ist heute fast eine Pflicht. Selbst in der Kirche gilt inzwischen, dass das, was man tut, auch gut dargestellt werden muss. Tue Gutes und rede darüber, sagen die Öffentlichkeitsbeauftragten. Kirche und öffentliche Wahrnehmung, das ist zurzeit kein gutes Team. Wenn es unsere Kirche einmal schafft, öffentlich wahrgenommen zu werden, außerhalb von Missbrauchsfällen, und das mit einer Positivbotschaft, ich gestehe, dann freue ich mich. Es gibt einfach so viel gelingende Arbeit in der Kirche, die durch Negativschlagzeilen überlagert werden. Das tut mir weh. Selbst wenn wir uns in der Öffentlichkeit gar nicht bewegen, wir sind auch von dieser Kultur geprägt. Zwischen Minderwertigkeitsgefühlen und maßloser Selbstüberschätzung. Was kann ich eigentlich wirklich? Was kann ich bewirken in der Welt, in meiner unmittelbaren Umgebung und im Zusammenleben in der Familie, bei der Arbeit, in der Kirche? Welchen Wert haben meine Fähigkeiten, meine Begabungen, mein Dasein in dieser Welt? Der Prophet Jeremia erzählt von solchen Ohnmachtserfahrungen. Er ist ein Prophet des Untergangs. Er erlebt Krieg und Zerstörung, politische Dummheit und maßlose Gewalt. Also eigentlich nichts Neues. Er beschreibt das alles mit unbestechlichem Blick. Was geschehen ist, muss angesehen und ausgesprochen werden. Die verbrannten Häuser und die vergewaltigten Frauen, die geschleiften Stadtmauern von Jerusalem und die Leichen, die in den Straßen liegen. Wenn ich im Buch des Propheten Jeremia lese, graust mir, so wie bei den Erzählungen und Bildern der Kriege späterer Zeiten. Da kenne ich den Bericht einer alten Frau, wie sie das Ende des Zweiten Weltkriegs in Göttingen erlebte. Hungrig, auf der Flucht vor Tieffliegern, im Luftschutzbunker. Bilder, die sich eingebrannt haben, die ein Leben lang bedrohlich wirken. Ein Beispiel von unzähligen. Eine Erfahrung, die die Menschen täglich machen. In der Ostukraine, in Syrien und anderswo. Der Prophet Jeremia konfrontiert uns genau damit. Seht hin, auch wenn das Leiden weit weg zu sein scheint. Drückt euch nicht weg, wenn ihr meint, ihr könnt gar nichts tun. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Es ist eben nicht weit her mit unserer Weisheit und Stärke. Jeremia stellt sich menschliche Weisheit und Stärke stellt diese beiden radikal in Frage. Er sieht im Streben nach materiellem Reichtum einen Grund für Krieg und Gewalt. Er ist einer der Ohnmächtigen, über die die Geschichte hinwegfegt. Das Jeremia-Buch erzählt seine Leidensgeschichte als Spiegel der Geschichte der Gesellschaft. Er soll Unheil verkündigen und gleichzeitig Hoffnung predigen. Er sieht unmäßige Gewalttaten und wird selbst mit dem Tod bedroht. Einsam und ohne Familie lebt er am Rand der Gesellschaft. Sein Reden bleibt erfolglos. Er kommt ins Gefängnis, gefoltert, am Ende deportiert und getötet. Ohnmacht und Entsetzen sind der Lohn seiner Treue zu Gott und seinem Auftrag. Hat nun Jeremia umsonst gelebt? Nein, seine Erkenntnis ist, Talente und Fähigkeiten, Gaben und Begabungen sind nicht etwas, was wir aus uns selbst heraus haben. Sie sind uns geschenkt. Sie sind uns von Gott geschenkt. Und da wird für mich der zweite Vers unseres Predigttextes wichtig, in dem es um das richtige Rühmen, um den christlichen Umgang mit dem geht, worauf wir stolz sein können. Es geht nicht darum, dass man sich nicht über seine Talente und Fähigkeiten freuen kann, sondern darum, wie man sie nutzt. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Jeremia zeigt uns die Grenzen menschlicher Weisheit und Stärke, die Grenzen unseres Reichtums. Er fragt, woher kommt denn eure Weisheit? Worin wurzelt eure Stärke? Woher habt ihr euren Reichtum? Und was fangt ihr damit an? Seht auf das, was in der Welt passiert, und seht auf Gott. Eure Weisheit ist dumm und ohne seine Barmherzigkeit. Eure Stärke ist brüchig ohne sein Recht. euer Reichtum tötet ohne seine Gerechtigkeit. So reden Radikale. Jeremia ist ein Radikaler. Er ist ein radikaler Fürsprecher Gottes, seiner Barmherzigkeit, sein Recht und seine Gerechtigkeit bleiben nicht verborgen. Gott will damit in der Welt wirken. Er will durch uns wirken. Er nimmt uns in Anspruch. Worauf gründet unsere Weisheit? Was macht uns stark? Woran sind wir reich? Jeremia fordert uns auf, erkennt das alles, was ihr habt und könnt, dass es von Gott kommt. Unsere Fähigkeiten und Stärken will Gott in der Welt wirken lassen. Durch unsere Weisheit soll seine Barmherzigkeit erkennbar werden. Unsere Stärke soll Gottes Recht zeigen. Unser Reichtum soll Gottes Gerechtigkeit dienen. Wir könnten versuchen, die Übung, von der ich am Anfang erzählte, unter diesem Anspruch noch einmal zu machen. Mindestens 10 Weisheiten und Einsichten, die uns einleuchten. 10 Fähigkeiten, die wir wirklich gut können. 10 Dinge, an denen wir reich sind. Das alles ist kein Grund zum Selbstlob. Es sind Güter aus Gottes Hand. Stellen wir sie unter seine Barmherzigkeit, unter sein Recht und seine Gerechtigkeit. Gott will wirken durch das, was er uns zutraut. 3 Verhaltensweisen Gottes zählt Jeremia auf, die uns helfen sollen, unser Leben sinnvoll zu gestalten. Ohne dass wir uns selbst rühmen und anpreisen müssen. Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit. Diese Eigenschaften Gottes sollen wir auch beachten. Sie sollen uns helfen, unsere Talente und Fähigkeiten so einzusetzen, wie Gott es gut findet und wie sie für uns und diese Welt sinnvoll sind. Gott begegnet uns barmherzig, also mit Liebe. Er hält zu uns auch dann, wenn wir scheitern. Er liebt uns eben nicht nur dann, wenn wir in einer Talentshow gewonnen haben. Er liebt uns auch dann, wenn wir es nicht geschafft haben, in einem Vorstellungsgespräch unsere Begabungen zu entfalten. Denn Gott liebt uns, weil wir in seinen Augen wertvoll sind und er keine Höchstleistungen von uns erwartet, sondern Menschen, die in seinem Sinne handeln. Wer Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit auch zum Maßstab seines Handelns macht, der muss andere nicht unterdrücken und klein machen. Mit Imponierbehagen, Gehabe und tollen Besitztümern, sondern kann seine Lebenserfahrung, seine Talente und Fähigkeiten zum Wohl der anderen einsetzen. Er spürt vielleicht, dass der eigene Wert, das eigene Glück nicht abhängig ist von dem, was andere über ihn denken. Worauf sind Sie stolz? Worauf seid ihr stolz? Das habe ich am Anfang gefragt. Der Predigttext gibt eine Antwort, die weitergeht als unsere Antworten. Er betrachtet nicht die Einzelheiten in unserem Leben, auf die wir stolz sind, sondern unser ganzes Leben. Wir können stolz sein, dass wir einen Gott haben, der uns Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit schenkt. Wir können stolz sein, weil wir unsere Weisheit, unsere Stärke und unseren Reichtum zum Wohle aller einsetzen können. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alles, was wir verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.